Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Es sind noch einige Gäste im Schnee stecken geblieben, aufgrund der dramatischen klimatischen Veränderungen. War das nicht so leicht zu meistern, aber vielleicht treffen da noch ein paar Leute ein. Freut uns sehr, dass Sie alle gekommen sind bei diesem außenpolitischen Abend, den wir heute hier machen dürfen, mit zwei sehr herausragenden Persönlichkeiten, die natürlich sehr, sehr viel zum Thema zu sagen haben. Ich werde sie beide gleich vorstellen. Wir leben in interessanten Zeiten. Die Welt ist faszinierend und siehe, die Welt ist nicht verdammt. Es passieren zwar viele Dinge, die uns nicht gefallen, aber es ist natürlich hochinteressant, sich damit zu beschäftigen aus schweizerischer Sicht. Was bedeuten all diese Kriege und Konflikte für die Schweiz? Wie müssen wir uns verhalten? Was ist der richtige Weg? Neutralität, neue Neutralität, müssen wir mehr in die NATO? Was ist die Rolle der Schweiz in dieser anspruchsvollen Situation? Und da freue ich mich ganz besonders, dass wir das heute diskutieren können. Ich komme gerade zurück aus Berlin. Ich war vorher in Shanghai, vor den Sommerferien zusammen mit Viktor Orban in Kiew, in Moskau und dann noch einmal in Moskau, also sozusagen an den Brennpunkten dabei. Und die beiden Gäste von heute haben natürlich eine unglaubliche Erfahrung auch in der Beurteilung und im Bewältigen von solchen Konflikten. Es ist auch eine Buchvernissage. Sie haben die Gelegenheit, Bücher zu beziehen von Herrn Ruch. Frieden und Gerechtigkeit, hinten aufgelegt, neu im Weltwoche Verlag. Und auch Frau Bundesrätin Galmire mit zwei Büchern am Start. Das eine über die Neutralität hinten und sie hat noch ein paar Exemplare mitgebracht von ihrer Premiere. Micheline Galmire, die Schweiz, die ich uns wünsche. Es hat noch ein paar ganz wenige Exemplare. Also, wir machen die Vorstellung. Ladies first. Micheline Galmire, natürlich die landesweit bekannte Bundesrätin, die seit einiger Zeit beobachtet, was ihre Nachfolger in Bern jetzt so alles veranstalten. Micheline Galmire ist Walliserin. Sie ist geboren...
Ich bin Genferin.
Aber Sie sind ursprünglich Walliserin. Stimmt das? Aber heute Genferin.
Ja.
Aber Sie sind geboren...
In Sion.
In Sion nach dem Zweiten Weltkrieg. Also Sie haben überblicken eine gewisse Erfahrung. Sie haben einen Buchverlag gearbeitet, das ist richtig, mit Ihrem Mann zusammen hatten Sie einen Buchverlag. Sie waren Genfer Staatsrätin und Sie sind 2003 in den Bundesrat gewählt worden. Bis 2011 haben Sie dort als Außenministerin gewirkt und ich darf sagen, dass die Weltwoche damals eine meiner ersten Aktionen als Chefredaktor war, eine Titelgeschichte über Micheline Galmire. Wir haben Sie empfohlen zur Wahl in den Bundesrat. Daran können Sie sich gar nicht mehr erinnern. Ein großer Applaus für unsere Bundesrätin heute hier dabei. Dann zu meiner Linken Jean-Daniel Ruch, Diplomat, Botschafter, Buchautor und seit jüngstem auch Weltwoche-Kolumnist. Auch er kommt gerade aus interessanten Gefilden zurück, aus Moldawien. Herr Ruch ist Bern-Jurassier. 1963 geboren in Moutier, hat natürlich den ganzen Jura-Konflikt noch erlebt. Studium der internationalen Beziehungen seit 1992 in diplomatischen Diensten, verschiedene Funktionen, OSZE, Balkan, Nahostpolitik, seine Schwerpunkte, dann Berater, politischer Berater von Carla Del Ponte, der berühmten, Staatsanwältin, kann man sagen, am Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte in Den Haag. Botschafterkarriere, Serbien, Montenegro, Israel und Ankara. Und in seiner Funktion in Ankara hat er auch die Friedensverhandlungen erlebt, am Rande erlebt, zwischen den Präsidenten Putin und Zelensky. Alles das können Sie in seinem Buch lesen. Und wenn Sie ihm gleich einen Applaus geben, dem Herr Ruch, dann bitte geben Sie beiden noch einmal einen ganz großen Applaus, denn unsere Gäste sprechen heute in einer für Sie Fremdsprache. Ja. Und das ist ein besonderes Privileg. Aber wenn Sie etwas auf Französisch sagen, kann ich auch mal Französisch sprechen. Aber bitte einen ganz großen Applaus noch einmal für unsere Gäste. Frau Bundesrätin muss um 20 Uhr diesen Saal verlassen. Also wenn Sie da noch Unterschriften, Autogramme, Selfies wollen, das wird schwierig. Aufgrund einer, ich muss es so sagen, Diskriminierung eigentlich der Swiss Romandie fahren einfach die Züge nicht so spät. Das ist unglaublich. Kaum bin ich nicht mehr im Bundeshaus, passieren solche Entgleisungen. Höchste Zeit, dass wir damit zurückkehren. Also wir diskutieren jetzt etwa eine knappe Stunde. Dann haben wir eine halbe Stunde für Fragen. Mikrofone sind dann im Publikum für Sie da, dass wir auch etwas mit Ihnen diskutieren können. Meine erste Frage richtet sich an Sie, Frau Bundesrätin. Eben, Sie beobachten jetzt die Kollegen, zum Beispiel Herrn Gassis, einen Ihrer Nachfolger. Was würden Sie eigentlich anders machen heute als er, wenn Sie noch Außenministerin wären?
Ich glaube, wir werden über diese Frage der Strategie oder die Politik des Bundesrates später besprechen. Aber wenn ich etwas zu Herrn Gassis sagen möchte, nehmen Sie ein bisschen mehr Führung für die Außenpolitik.
Bitte, falls Sie die Gelegenheit haben, ihn zu treffen, leiten Sie das weiter, beziehungsweise wir werden das mit einer Aufzeichnung an ihn überbringen. Was ist für Sie, wenn ich da noch nachfragen darf, in Ihrer Arbeit als Außenministerin für die Schweiz, was war eigentlich das wichtigste außenpolitische Prinzip, das Sie immer versucht haben zu befolgen?
Ich habe immer versucht, die Interessen der Schweiz zu verteidigen. Wir sind ein offenes Land. Unsere Außenpolitik ist eine offene Außenpolitik und wir haben, ich wollte immer, ich sage, dass die Interessen der Schweiz, das ist auch die Image der Schweiz, das ist auch die Rolle der Schweiz in der Welt zu verstärken. Und ich habe auf die, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, die Assets der Schweiz
hervorgehoben. Das Asset der Schweiz. Ja. Das ist ein neuer deutscher Ausdruck, das Asset der Schweiz, die Qualität.
Ja. Zu stärken. Das heißt, auch die Friedenspolitik, die Freihandels, die Beziehungen mit Europa, habe ich daran viel gearbeitet, die bilateralen zwei haben wir unterzeichnet mit in unserer Zeit. Also so geostrategisch und die Neutralität auch, weil das ist ein Wert für die Schweiz, die Neutralität. Also das konnte ich sehen, wenn ich im Ausland gereist bin, dann habe ich gesehen, wie diese Neutralität bewertet wird von und ich habe verschiedene Mediationen geführt, weil wir neutral waren.
Mhm. Herr Ruch, ich habe gelesen, Sie haben ja dieses Buch geschrieben, waren bis vor kurzem Botschafter in Ankara. Dieses Buch übrigens im Weltwoche Verlag erschienen. Und ich habe gelesen, dass Sie das Manuskript für dieses Buch dem EDA, dem Eidgenössischen Departement des Äußeren, vorlegen mussten. Und dann gab es ein paar Änderungswünsche und Sie haben ein paar Sachen abgeändert im Buch. Können Sie uns erzählen, was Sie eigentlich auf Wunsch des EDA abgeändert haben in diesem Buch, damit wir das vollständige Bild haben?
Also eben nicht. Weil wenn es abgeändert worden ist, das ist, weil ich mich natürlich verpflichtet habe, eben diese Dinge nicht öffentlich zu sagen, also das werde ich nicht sagen, ganz genau. Aber was ich sagen kann, ist, dass das hat absolut nichts zum Sinn und zu den Messages, zu den Botschaften des Buches geändert. Das waren wirklich Kleinigkeiten. kleine Anekdoten, die nicht so wichtig waren.
Und wenn Sie sagen würden, was ist die wichtigsten Messages fehlen, wir machen ja heute auch eine Buchvernissage, Sie haben die Möglichkeit, dieses Buch nachher zu kaufen, was uns natürlich sehr freuen würde. Mit anderen Worten, die Türen sind abgeschlossen, wenn Sie kein Buch haben, kommen Sie gar nicht mehr heraus. Von dort her ist alles vorgesorgt. Was würden Sie sagen, Herr Ruch, ist für Sie das Wichtigste, was Sie gelernt haben über Ihre Laufbahn als Diplomat beim Schreiben dieses Buches?
Also, als ich darüber wieder denke, kommt ein Wort zu meinem Mund. Und das ist ein Wort, das ich von ehemaligen Divisionär Gustav Däniker, ein echter militärischer Vordenker. Einige Leute kennen ihn, ne? Das sehe ich. Eine meiner ersten Aufgaben, als ich noch im damaligen EMD gearbeitet habe, war mitzuwirken im Sicherheitsbericht 90, unmittelbar nach der Wende. Und da war ein Wort überall, und das war irgendwie ein Prinzipien der Schweiz damals, Selbstbehauptung. Damals habe ich nicht wirklich verstanden, was heißt Selbstbehauptung, weil auf Französisch kann man das nicht sehr gut übersetzen. Es geht um Unabhängigkeit, es geht aber auch um irgendwie stolz zu sein, Schweizer zu sein, und es geht auch darum, sich in der Welt zu wirken. Das ist ein bisschen eine Mischung von diesen drei Komponenten. Und als ich dieses Buch geschrieben habe, eine Art rote Faden war immer, man muss sich selbst behaupten und man muss immer versuchen, die Nischen zu finden, wo wir etwas wirken können im Sinne von Frieden und Gerechtigkeit, weil das dient unseren Interessen am Schluss. Mhm.
Vielen Dank, also sehr interessant.
Wir haben dasselbe gesagt.
Ja. Ähnliche Übereinstimmung. Wir sprechen im ersten Teil.
Sie haben befohlen, ich habe ausgeführt.
Die beiden haben natürlich, meine Damen und Herren, die beiden haben zusammengearbeitet im EDA. Frau Bundesrätin Galmire war natürlich die Chefin von Herrn Ruch. Und da werden vielleicht noch ein paar Anekdoten und Reminiszenzen aufkommen. Wir sprechen heute über die großen Konfliktfelder und beunruhigenden Themen eigentlich der Gegenwart. Und wir steigen gleich einmal etwas mit dem Globalen ein, bevor wir über die Schweiz sprechen. Was ist das Grundproblem unserer Zeit, Frau Galmire? Wir haben Kriege in der Ukraine. Wir haben einen Krieg in Nahost. Wir haben Spannungen im südchinesischen Meer. Man hat das Gefühl, wir leben in einer verrückten Zeit. Was ist das Grundproblem der heutigen Zeit, Ihrer Meinung nach?
Sie haben recht, aber es gibt nicht nur ein Grundproblem. Es gibt mehrere Probleme, Konflikten und Spannungen in der heutigen Welt. Wir leben in einer Welt voller Leid. Und wenn Sie nur das europäische Kontinent mal anschauen, dann sehen Sie, dass Europa und die USA selbstverständlich, die haben sich verwickelt auf den europäischen Kontinent in zwei Schockwellen verwickelt. Der russische Angriff im Februar 2022 brach alle Normen, in denen die europäische Frieden beruht, brach alle diese Normen. Mit einer erste Änderung der Perspektive, das heißt, die NATO ist wiedergeboren. Und die Europäer, dieser Krieg bestätigt die Anbindung und die Abhängigkeit der Europäer an den USA, weil die NATO gibt die Sicherheitsgarantien für Europa. Die NATO, das sind die USA. Und dieser Krieg hat eine zweite Sache gezeigt, das ist die europäische Ohnmacht. Das macht mich nicht glücklich, wenn ich das sage. Aber die Europa ist eine wirtschaftliche, humanitäre Großmacht. Ich komme zurück von Madagaskar. Ich bin auf eine Mission für die Frankophonie in Madagaskar. Und die Europäische Union, die europäische Botschafterin wurde weg von Madagaskar geschafft, weil die etwas die Regierung kritisiert hatte. Die gibt ein wenig Geld, die gibt viel, pardon, nicht ein wenig, die gibt viel mehr als die Schweiz. Und aber das ist ein politisches Zwerg, die Europäische Union. Die hat sich vorgestellt als eine Stabilitätsanker auf dem europäischen Kontinent nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit ihrem Standards wollte sie die ganze Welt wollte die Standards wie sagen Sie
setzen,
das?
Setzen, definieren.
Ja, für die ganze Welt. Und jetzt sehen wir, dass sie nicht einmal fähig ist, die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent zu garantieren. Und warum? Ein Grund dafür ist die Differenz zwischen den Hauptstädten, zwischen Berlin und jetzt hören wir Olaf Scholz sprechen von Frieden mit der Ukraine und wir haben Frankreich und Großbritannien ist nicht Mitgliedstaat der EU, aber sie haben Frankreich und andere Mitgliedstaaten der EU und notabene die Madame von der Leyen, die sind nicht dieser Meinung. Also diese Differenzen, die schwächen auch die Europäische Union. Zwar ist Deutschland einig, dass mit den anderen, dass Russland geschwächt werden soll, aber Deutschland will nicht die Niederlage von Russland, weil sie Angst hat von einer Eskalation. Und Resultat, Ergebnis davon, wenn Olaf Scholz einen Einfluss hat, die Ukraine wird gezwungen sein, zu verhandeln auf die Bedingungen von Russland. Und die Ukraine muss noch dazu hinzufügen, die Ukraine ist nicht der einzige Ort auf dem europäischen Kontinent, die Spannungen kennt und Konflikte kennt. Sie haben den Balkan, Südkaukasus, wo sie dieselbe Konfrontationen haben zwischen NATO und zwischen dem Westen. Sie haben den Kosovo, zwischen Serbien unterstützt von den Russen und Kosovo unterstützt von den USA und von der Schweiz. und sie haben auch ein Problem mit Aserbaidschan und Armenien. Und das sind Routen, das sind Wege, die zum Nahen Osten führen. Und diese Wege sind sehr wichtig für Russland, weil das ist ein Ausweg zu Syrien und zum Nahen Osten. Und auf der anderen Seite, wenn Sie den Krieg in Ukraine mal anschauen, für Russland ist es auch sehr wichtig, den Ausweg zum Schwarzen Meer. Und manche sagen, okay, wir kennen Kriege und Spannungen zwischen Demokratien und zwischen Autokratien. Ja, vielleicht ist es ein bisschen wahr, aber in der Tat, was geschieht, sind Kriege und Spannungen zwischen Imperien. Es geht um Macht, es geht um Territorium. Nehmen Sie Ukraine. Russland für Russland steht viel auf dem Spiel in der Ukraine-Krieg. Sie hat immer diesen Weg zum Schwarzen Meer, diesen Ausweg auf ihr Territorium zum Schwarzen Meer gewollt. Und sie hat Kriege geführt mit den türkischen Sultanen im 17. und 18. Jahrhundert für dasselbe. Und jetzt steht Ukraine, die dreht sich zu dem Westen, zur Europäischen Union. Und das ist ein militärisches Bollwerk für Russland. Ich meine, die werden da nicht aufhören, bis sie diesen Ausweg wieder kriegen.
Lassen sich also da nicht eindrängen. Vielleicht eine ganz kurze Einschätzung noch dazu. Ist diese Zeit, in der wir leben, ist ja hochexplosiv, ist das eigentlich die gefährlichste Zeit die Sie beobachten, seit Sie die Politik bewusst zur Kenntnis nehmen? Es gibt ja jetzt die Rede von Atomwaffen, Einsätzen, Langstreckenraketen. Herr Putin hat gesagt, wenn also die Ukraine Langstreckenwaffen aus dem Westen einsetzen darf nach Russland, ist das der Kriegseintritt der NATO. Stehen wir am Rande eines dritten Weltkriegs?
Ja, ich meine, wir leben in einer gefährlichen Zeit. Das ist schon, das ist das Erste. Ja, sicher. Weil das ist ein, wie ich gesagt habe, ein Krieg zwischen Imperien, die Nuklearwaffen besitzen. Mhm. Und diese Abschreckungspolitik, die hat gewirkt schon. Wir sehen das in der Ukraine-Krieg, das war nicht negativ für den Westen, weil ein Krieg zwischen NATO und Russland wurde vermieden. Mhm. Im Nahen Osten auch. Im Nahen Osten hat die Abschreckungspolitik schon ein bisschen gewirkt, weil ein Krieg wurde verhindert, mhm, zwischen Iran und den Westen. Das ist schon. Aber im Nahen Osten sieht man, dass die USA nicht mehr so einflussreich sind, mhm, gegenüber der Netanyahu-Regierung.
Ja. Aber wie sehen Sie die Gefährlichkeit? Ich meine, Sie haben jetzt einige Konflikte erlebt.
Das ist das Gefährliche, weil Netanyahu klebt an dem Krieg. Man könnte fast meinen, er will einen regionalen Krieg. Und mhm, das konnte verhindert werden. Aber wir wissen ja nicht, für lange Zeit das kann verhindert werden. Die Zwei-Staaten-Lösung, die diplomatische Lösung, die politische Lösung ist hervorgehoben von den USA, von der Schweiz, von everybody. Aber niemand macht etwas, um das eine Wirklichkeit zu machen. Ich meine, und Netanyahu...
Also wir kommen noch auf den Nahost, ja, wir das noch nicht verlängern. Ja,
aber
wir noch
einmal ein bisschen. Über das Gefährlichste, das ist das Gefährlichste.
Und glauben Sie, dass ein Präsident... für mich bleiben wir noch bei der Ukraine. Präsident Putin hat gestern gesagt, wenn diese Langstreckenwaffen kommen, ist das Kriegseintritt NATO. Elon Musk, der amerikanische Unternehmer, hat gesagt, das ist jetzt sind wir auf dem Weg zum dritten Weltkrieg. Glauben Sie das? Sie haben die Kuba-Krise erlebt, 1962. Ist es heute gefährlicher als damals?
Ich kann ja nicht so klar beantworten. Wir sind à la merci d'un accident. À la merci d'un...
Das ist Zufall.
Und ich meine, die Welt hat sich mit Vorsichtigkeit hat an diese Provokation und an diese Spannungen geantwortet, mhm, bis jetzt. Wie gesagt, es konnte verhindert werden, dass ein Krieg zwischen NATO und Russland geschieht. Es konnte verhindert werden, dass ein Krieg zwischen Iran und den Westen geschieht. Das ist schon was.
Was sind die guten Nachrichten eigentlich in dieser ganzen düsteren... Nachrichten.
Wir wissen ja nicht, wie lange das halten kann. Wir sind à la merci d'un accident, d'une provocation.
Ja. Lassen Sie uns Herrn Ruch jetzt ins Gespräch hineinbringen. Die Beurteilung der Gefahr, vielleicht einen kurzen Kommentar von Ihnen. Wie nahe stehen wir eigentlich, ohne uns das vielleicht bewusst zu sein, am Rande eines dritten Weltkriegs? Und wo sehen Sie im Ukraine-Krieg den Ausweg zum Frieden? Das wäre meine Hauptfrage. Die erste ist meine Nebenfrage.
Also, es gibt ein Eskalationspotenzial in Ukraine, aber auch im Nahen Osten. Persönlich glaube ich nicht, dass militärisch der Einsatz von Langstreckenraketen die strategische Situation auf dem Feld ändern wird. Es stand klar von allen Informationen, die wir haben, dass irgendeinmal wahrscheinlich nach den amerikanischen Wahlen das zu einem Friedensprozess oder Waffenstillstandsprozess, dass wir da kommen werden. Vielleicht wollen die westlichen Länder versuchen, die Verhandlungsposition der Ukrainer zu verbessern, bevor es zu diesen Verhandlungen kommt. Aber ich, natürlich, das Risiko eines Vorfalls, das zu einer Eskalation führt, ist immer möglich. Aber man sieht in der Ukraine, das Verhalten von Russland, das geht ein bisschen gegen Mainstream, was ich jetzt sage, aber das Verhalten von Russland ist sehr überlegt. Sie reagieren nicht emotional. Also wenn Putin sagt, ja, es gibt ein Eskalationspotenzial. Wenn Medvedev sagt, ja, dann können wir vielleicht taktische Nuklearwaffen brauchen. Für mich, das gehört zuerst zur psychologischen Kriegsführung. Und es gibt sehr viele psychologische Kriegsführungen im Ukraine-Krieg, aber auch im Nahen Osten, muss ich sagen. Also, ich glaube, der Ausweg wird wahrscheinlich nach den amerikanischen Wahlen kommen. Wir haben schon ein Zeichen gehabt mit Olaf Scholz. Das war ziemlich unerwartet. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Frau Wagenknecht ein ziemlich gutes Ergebnis gemacht hat in den lokalen Wahlen in Sachsen und Thüringen. Aber für mich, das ist schon ein wichtiges Zeichen. Deutschland hat eine Schlüsselrolle. Und Deutschland hatte immer in der Geschichte, seit den Zeiten von Katrin, ich war in Chisinau, in Tiraspol auch, auf der separatistischen Seite. Und da gibt es ein sehr großes Monument mit Katrin.
Katharina die Große.
Eine deutsche Kaiserin, eine deutsche Kaiserin von Russland. Und nicht wahr, diese Deutschland war immer zwischen den Westen und Russland. Und wenn ein Land einen Unterschied machen kann heute, das ist Deutschland. Mehr als jegliches anderes Land hat Deutschland ein großes Interesse, ein Ende zu diesem Konflikt zu bringen. Sei es nur wirtschaftlich. Und wenn es Deutschland wirtschaftlich schlecht geht, dann geht es uns sofort schlecht. Schauen Sie mit Volkswagen, was passiert.
Ich war in Berlin an einer Tagung und an dieser Tagung hat einen Vortrag gehalten der amerikanische Vier-Sterne-General David Petraeus. Er war der Oberkommandierende im Irak, ist jetzt strategischer Kommentator und Berater. Und da würde mich Ihre Meinung interessieren. David Petraeus hat gesagt, selbstverständlich kann Zelensky kann die Ukraine diesen Krieg militärisch noch gewinnen. Deshalb müssen die Deutschen sich auf keinen Fall einsetzen für Friedensverhandlungen, sondern wir müssen noch mehr Waffen den Ukrainern geben, damit sie die Russen schlagen können. Das sei militärisch nötig. Man sehe das jetzt mit der neuen Offensive und so weiter. Wie beurteilen Sie das, Herr Ruch?
Also David Petraeus ist auch derjenige, der gesagt hat, wir werden den Irakkrieg gewinnen, wenn wir einen Surge machen unter Obama. Und wir haben das Ergebnis gesehen. Also ich glaube, er ist der Weltmeister der gescheiterten Strategien.
Würden Sie dazu noch etwas kommen? Glauben Sie von Ihrer Beurteilung, dass das noch möglich ist, ein militärischer Sieg der Ukraine?
Ich würde das eher positiv bewerten. Warum? Weil wir haben gesprochen von Olaf Scholz. Wir können auch sprechen von der Public Opinion in Europa.
Öffentliche Meinung?
Ja, die öffentliche Meinung in Europa. Die Leute beginnen ein bisschen satt zu haben, alles das Geld alles für den Ukraine-Krieg auszugeben. Ja. Und das dreht sich ein bisschen nach Verhandlungen. Und jeder will, bevor Verhandlungen beginnen können, in einer stärkeren Position sein. Und ich meine, jetzt Ukraine muss ein bisschen besser gestellt werden, bevor die Verhandlungen beginnen. Sonst werden sie an den Bedingungen von Russland verhandeln. Und das wollen die
das
nicht.
Das wollen sie nicht. Ein interessantes Thema, das auch angesprochen
wird. Ich würde noch etwas sagen über die jetzige Situation. Könnten wir sagen, okay, das ist ein Misserfolg der Diplomatie. Weil wenn der Krieg so geht, ist ein Signal, dass die Diplomatie nicht gelungen hat, ein Frieden zu verhandeln. Und da müssen wir doch gestehen, dass die UNO und die internationalen Organisationen, die UNO wurde gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, um Frieden auf der Welt zu bewahren und eine Weltordnung zu kreieren. Ja. Also. Und jetzt sehen wir, dass die UNO ganz ohnmächtig ist. Die hat das Veto von den großen Mächten, sei es im Nahen Osten, sei es in der Ukraine-Krieg. Die UNO ist ohnmächtig. Die UNO kann nichts tun. Wir sehen jeden Tag der arme Sekretärgeneral der UNO, der sagt, der arme, das muss zu Ende kommen, diese Leiden von Leuten müssen zu Ende kommen. Jeden Tag hören wir zu ihm, er kann ja nichts tun. Das ist eine schlechte Nachricht, auch für die Schweiz, weil die Schweiz beruht auf der internationale Recht und der internationale Order. Und diese internationale Order, die wir geschaffen haben nach dem Zweiten Weltkrieg, ist am Ende, also ist bedroht, am Ende zu kommen. Und das ist nicht eine gute Nachricht, weil da haben sie neue Allianzen, die sich bilden, haben sie alternative Weltordnung, die sich bilden, zum Beispiel den globalen Süden und den BRICS sind an einem neuen Zahlungssystem, internationalen Zahlungssystem zu arbeiten, De-Dollarization, sie sagen das. Sie haben die Konkurrenz zwischen den Großmächten, die ganz stark ist, und sie haben auch wirtschaftlich ein Ende der, wie sagen Sie, der Beschaffung von Gütern. Wir müssen andere Wege finden, weil zwischen Imperien geht das nach Fragmentierung, und das ist nicht eine gute Nachricht in dem Sinne, das hat ihm nie mehr Sicherheit gebracht. Ja. Diese multipolaren Welt, diese multipolaren Sicherheitszonen, die bringen nie mehr Sicherheit, sondern die sind oft der Grund eines Krieges.
Ja, vielleicht eine kurze Nachfrage. Das ist mir auch aufgefallen jetzt in Deutschland, als ich mit einigen gesprochen habe. Und da war ein früherer Minister aus Estland dabei. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, was sagen Sie zu Olaf Scholz, der jetzt verhandeln will? Und dann hat er mir gesagt, das ist ganz falsch. Wir dürfen nicht verhandeln mit Russland, weil Putin, wenn er die Ukraine im Sack hat, dann werden seine Armeen weiter marschieren, dann marschieren sie ins Baltikum. Nur vielleicht eine ganz kurze Einschätzung. Glauben Sie, dass das Ziel ist, von Russland sozusagen die alten Warschau-Pakt-Staaten wieder zu erobern, die alten Sowjetrepubliken wieder zurückzuholen? Ist das der Plan von Putin, ja oder nein? Was glauben Sie?
Ich bin nicht Herr Putin und bin nicht in seinem Gehirn. Aber was, er handelt ganz rationell jetzt. Er will den Ausweg zum Schwarzen Meer beinhalten, und Ukraine ist ein Bollwerk, militärischen Feind auf dem Weg zum Schwarzen Meer. Und da wird er nicht lassen. Er wird da weitergehen. Obwohl, wenn er das kriegt, ob er da stoppen will, das kann ich Ihnen nicht sagen. Nicht.
Also, was meinen Sie, Herr Ruch? Was ist Ihre Deutung? Wie sehen Sie das? Go ganz kurz.
Also, er hat ganz klar gesagt, was er will. Er will die vier Provinzen vom Osten. Und ich meine, er ist nicht einmal in der Lage, bis zum Dniester zu stoßen. Ich sehe nicht, wie er militärisch sogar nach Kiew gehen könnte. Das ist für mich total unrealistisch zu denken, dass er nachher, für mich, das ist Propaganda, ich das zu sagen. Ja. Ich möchte noch etwas sagen.
Ja, bitte.
Wenn der Westen über Sieg redet, niemand wirklich versteht, was sie meinen, ne? Wenn Petreou sagt, wir müssen sie bewaffnen, so dass sie ein totaler Sieg gegen die Russen haben. Ja, aber wie definiert man Sieg? Denkt man wirklich, dass die Ukrainer, sogar wenn es NATO-Truppen dort geben würde, bis also alle, das ganze Donbass und Krim zurückerobern könnte. Das ist unrealistisch und das würde natürlich ganz, ganz, ganz viele zivile und militärische Opfer geben. Also ich glaube, man muss realistisch sein und man muss auch realistische Ziele haben.
Ja. Sie haben ja miterlebt, das ist ja unglaublich und eigentlich der Grund, warum wir uns entschieden haben, Ihr Buch sofort herauszubringen bei der Weltwoche, weil Sie mir erzählt haben, als Botschafter in Ankara seien Sie kontaktiert worden damals während der Verhandlungen Selenskyj-Putin, diese Friedensverhandlungen, April 2022, da ist die Botschaft auf Sie zugekommen, auf die Schweiz und hat gesagt, ja, da bahnt sich etwas an, das könnte einen Friedensschluss geben. Plötzlich ist dieser Friedensschluss nicht mehr möglich gewesen. Können Sie uns dazu vielleicht noch etwas sagen? Wie nahe waren wir eigentlich im April 2022 einem Friedensschluss, einer Art Kompromiss zwischen Selenskyj und Putin? Und woran ist das gescheitert?
Sie wollen sicher, dass die Leute trotzdem das Buch kaufen?
Ja, Sie müssen ja nicht alles erzählen. Sie können ein bisschen antönen.
Es gab einen Telefonanruf von Kassis an den türkischen Außenminister, als diese Verhandlungen in Istanbul und Antalya zuerst stattgefunden haben und Bundesrat Kassis hat gefragt, was können wir tun, können wir helfen? Und eigentlich, das war gut, dass wir sowas gemacht haben. Und nachher wurde ich kontaktiert vom Außenministerium, vom Chefunterhändler der Türken und er wollte über Neutralität reden, weil das Deal war, die Ukraine würde neutral sein, aber die würden Sicherheitsgarantien bekommen für die Neutralität, so dass eben Russland nicht nach Kiew oder nicht versucht, das Rest Ukraine zu besetzen. Und die besetzten Gebiete, das wäre verschoben, also die Lösung wäre verschoben, ich glaube, die haben gesagt, 15 Jahre. Damals. So, das war das Deal, das war auf dem Tisch. Und die Türken waren optimistisch, dass es möglich wäre, zwischen die Russen und die Ukrainer so einen Waffenstillstand zu haben. 6 Wochen nach dem Beginn der Kriegsverhandlungen. 6 Wochen. Jetzt sind wir 2,5 Jahre später. Beide Seiten haben Hunderte von Tausenden von Menschen, meistens jungen Männer, verloren. Und für mich finde ich das ist unertragbar, also dass wir das nicht gemacht haben. Und was die Türken mir gesagt haben, aber wissen Sie, im Prinzip wäre es möglich, aber ich bin nicht sehr optimistisch auf der anderen Seite, weil ich sehe, dass gewisse großen Mächte kein Interesse haben, weil sie ein globaleres Agenda haben. Und das war ganz klar, was er gemeint hat.
Was hat er gemeint?
Ja, die Amerikaner. Und das wurde natürlich nachher von mehreren Leuten bestätigt. Und ich glaube, jetzt ist das kein Geheimnis. Viele Leute haben darüber berichtet. Sogar der Verteidigungsminister von Amerika, Lloyd Austin, hat ein paar Tage später, nach den Verhandlungen kollabiert haben, hat er gesagt, nein, wir müssen zuerst Russland schwächen. Also ich habe den Eindruck, wir haben den Westen geschwächt.
Ja. Dieser Krieg, der Ukraine-Krieg, wie alle Kriege, bis einmal enden. Und der wird enden mit Verhandlungen, mit einer politischen Lösung. Und die ganze Frage ist, wer und wann wird diese Verhandlungen beginnen können? Ich meine, die Ukrainer, die sterben. Die sterben, viele sterben, Russen auch, aber Russen ist viel größer, hat viel mehr Menschen. Aber die Ukrainer werden zerstört, verlieren eine ganze Haufe von Menschen. Und das wäre, ich meine, an einem Zeitpunkt muss doch eine politische Lösung stattfinden. Aber über die Absichten von Putin. Sie haben die Absichten von Putin, haben Sie mir gefragt, was ich denke über die Absichten von Putin in Ukraine oder in der Umgebung. Aber Sie müssen Ihre Sicht ein bisschen ausweiten. Die Absichten von den BRICS, und das ist Brasil, das ist Russland, das ist Indien, das ist Südafrika. Diese BRICS und was wir nennen den globalen Süden haben große Ambitionen. Und die haben sich als Ziel gegeben, mehr Kooperation zwischen die Mitglieder den BRICS und den globalen Süden, die sind überall in Afrika. Noch einmal, ich bin auf einer Mission in Madagaskar und sehe ich dort, wie sie politisieren, kann man das so sagen. Sie haben gesehen, China ist auch am Empfangen. China ist auch Mitglied der BRICS. Und die wollen die Kooperation intensivieren zwischen ihnen. Die wollen als politisches Block sich stärken, das heißt eine andere Weltordnung als die wir jetzt haben. Ja? Und die wollen auch neue Mitglieder attraktiv. Und das ist die Ambition, das ist die globale Ambition. Das geht viel weiter als nur das Territorium von Ukraine.
Eine neue Weltordnung. Das wirft uns eigentlich auf die Frage, wir werden den Nahen Osten in diesem Zusammenhang auch vielleicht noch etwas ansprechen können. Aber da stellt sich ja jetzt die Frage, wie muss die Schweiz in dieser Welt multipolar, vielleicht mit alternativen Modellen, nicht nur die Amerikaner und der Westen, es gibt andere Zentren, es gibt China, es gibt Russland, es gibt diese BRICS-Staaten. Was muss die Schweiz machen? Wir haben jetzt gerade eine Diskussion mit einem neuen sicherheitspolitischen Bericht zu einer Studiengruppe. Und wenn wir da etwas nach Bern schauen, also nicht allzu weit von hier ins Bundeshaus, dann sehen wir, ja, es gibt starke Kräfte, die sagen, jetzt in dieser Welt muss die Schweiz mehr NATO, mehr EU, Bundesrat Gassis hat gesagt, wenn es draußen stürmt, müssen wir unter den Schirm der EU. Die EU wird immer etwas militärischer, ist auch in diesen Konflikten. Was ist der Weg der Schweiz? Mehr NATO, mehr EU, weniger NATO, weniger EU, was ist da Ihr Ansatz? Neutralität vielleicht, ja, das ist das Zentrale.
Ich glaube, wir, also der Bundesrat hat ziemlich entschieden, aber eigentlich gäbe es noch zwei Optionen. Eine Option ist, was Herr Cassis sagt, das ist ein bisschen wie ein Kuh im Alm, wenn es einen Sturm gibt, oder? Die gehen zum größten, unter dem größten Baum und denken, sie werden dort geschützt.
Werden nicht nass.
Aber plötzlich kann auch ein Blitz auf dem Baum kommen, man weiß nie. Und es gäbe die andere Möglichkeit, was ich gesagt habe, Selbstbehauptung, versuchen so weit wie möglich auf unsere Unabhängigkeit, unsere traditionelle Werte, die Frau Kalmire, ich meine, sehr gut nicht nur verteidigt, aber promoviert und genützt hat, um sich zu behaupten in der Welt. Humanitäre Tradition und Neutralität und Glaubwürdigkeit, glaubwürdige Neutralität. Und das konnten wir machen. Jetzt ist die Welt viel mehr polarisiert als vor 10 Jahren, muss man auch sagen. Und es ist wahrscheinlich schwieriger heutzutage, diese unabhängige Rolle zu spielen, wie wir das früher gemacht haben. Versuchen wir genug, diese Rolle zu spielen? Das wäre die Frage.
Was meinen Sie? Machen wir genug?
Ja, ich glaube, wir könnten sicher mehr und anders machen.
Frau Kalmire, Sie haben ein... Sie haben ein Buch geschrieben über die Neutralität. Ich hatte die große Ehre, einen ganz kleinen Beitrag zu machen, zusammen mit Jean Ziegler. Also Sie haben hier auch ein paar interessante dialektische Spannungen eingebaut. Ja, die Neutralität ist ja das große Thema in der Schweiz. Christoph Blocher hat die Neutralitätsinitiative lanciert. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt jeden Tag 10 Leitartikel gegen die Weltwoche. Es brauche da jetzt mehr NATO, wir müssen uns da öffnen. Bringen Sie uns einen Weg, Wie muss die Schweiz in dieser Welt der Konflikte, was muss sie machen?
Erstens würde ich sagen, wir sind das Land der Genfer Konvention. Unser Land, die Schweiz, hat das humanitäre Völkerrecht stark geprägt. Und was sehen wir heute in dieser Welt? Eine Welt voller Leid, wo die Leute, die sind als Geiseln weggenommen, die sind getötet, die sind verletzt. Man bombardiert Schulen, man bombardiert Spitäler. Und die Genfer Konvention sind nicht mehr respektiert. Alle, die verletzen die Genfer Konvention und die Schweiz sagt nicht genug. Ich meine, das geht ja nicht. Die Schweiz wurde neutral sein, die konnte sich neutral verhalten, indem sie, das war richtig, sie hat den Russland,
die russischen Interessen vertreten in Georgien, nicht das?
Die Schweiz hat Russland verurteilt.
Kondamniert.
Wegen der Aggression gegenüber
der
Ukraine. Das war richtig. Aber was geschieht jetzt im Nahen Osten? Was sagt die Schweiz? Die Schweiz hat stark verurteilt die Hamas-Aggression am 7. Oktober, okay. Aber der Internationale Gerichtshof hat ein Gutachten herausgegeben, der die beiden Hamas und auch der israelische Regierung kondamnt oder sagt, sie haben Kriegsverletzungen.
Kriegsverbrechen.
Kriegsverbrechen. Und die Schweiz sagt, ja, wir werden das Gutachten studieren. Okay, das geht ja nicht. Also ich meine, die Schweiz ist das Land des humanitären Völkerrechts und ich möchte gerne, dass die Schweiz ein bisschen stärker spricht über das Respekt von das humanitäre Völkerrecht. Zweitens, und das würde neutral verhalten sein. Das ist nicht Partei nehmen.
Verteidigen.
Nein.
Wir verurteilen. Diese Verletzung.
Wenn wir verurteilen jede Verletzung des Völkerrechts, dann sind wir neutral.
Ja.
Okay, das ist die Neutralität. Jetzt über die Sicherheitsgarantie. Wenn die Schweizer und Schweizerinnen, die denken, unsere Sicherheit ist nicht mehr garantiert, mit der Neutralität. Nicht genug. Und das ist ein Speech, ein Diskurs, eine Rede, die wir oft hören hier in der Schweiz, im Parlament, bei der öffentlichen Meinung. Wir hören das vom Bundesrat, der sagt, okay, wir können ja nicht nuklearen Verbot unterzeichnen, weil wir, wenn etwas geschieht, müssen wir den Schirm der nuklearen Nachbarn haben, dann müssen wir den nicht gegen uns haben, dann können wir das nicht unterzeichnen. Die denken, die Neutralität ist garantiert nicht mehr genug unsere Sicherheit. Wenn die Schweizer Volk das denkt, dann muss sie wirklich, wirklich denken und analysieren den Weg zur NATO und zur EU. Und
finden Sie das jetzt persönlich richtig? Würden Sie Frau Amherd unterstützen?
Ich bin noch nicht fertig mit meiner Argumentation. Wenn die Schweizer Bevölkerung denkt, keine Sicherheitsgarantien genug mit der Neutralität, ich bin nicht dieser Meinung. Mhm. Ich bin nicht, das muss ich zuerst sagen. Aber dann müssen wir das studieren und sagen, okay, das heißt Annäherung der EU, das heißt Annäherung der NATO, das heißt das, wenn wir an die Neutralität nicht mehr glauben. Das heißt das, dann müssen wir tüchtig die Verhandlungen mit der EU zu Ende bringen und eine Volksabstimmung darüber machen. Aber was geschieht jetzt? Der Bundesrat praktiziert eine Doppelmoral. Okay, und auf die Sicherheitspolitik eine große Ambiguität.
Eine Vieldeutigkeit.
Man geht langsam aber sicher in der Richtung NATO, ohne es zu sagen. ohne es zu diskutieren, ohne es, dass wir das Schweizer Volk darüber entscheiden kann. Also ich meine, das geht nicht, weil die Konsequenzen sind sehr, das ist eine Ruptur mit dem, was wir mit unserer traditionellen Außenpolitik. Und als Außenministerin habe ich gesehen, wie nützlich es ist, neutral zu sein. Und Sie haben gesehen im Bürgenstock. Im Bürgenstock. Ich habe begrüßt, dass die Schweiz eine Friedenskonferenz einladet. Aber ohne Russland war es ein Fehler. Und Russland wollte nicht kommen, weil die sagt, die Schweiz ist nicht mehr neutral. Man muss aufpassen, was man tut. Mhm. Das ist ein ADN, DNA für die Schweiz. DNA für die Schweiz.
Hochinteressant, was Frau Bundesrätin Galmire hier sagt. Also quasi, Herr Ruch, sind wir sozusagen auf einem clandestin, auf einem heimlichen Schmuggelweg in die NATO hinein? Und ich möchte noch eine Frage anschließen. Ist denn die Schweiz überhaupt noch neutral, da wir ja die Sanktionen der Europäischen Union, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, oder sagen wir es etwas weniger mit Fremdwörtern, die Schweiz macht den Wirtschaftskrieg gegen Russland mit. Ist so ein Land überhaupt noch neutral oder sind wir es schon gar nicht mehr?
Also, drei Punkte, wenn ich darf. Erstens, diese Fragen sind fast oder sind Identitätsfragen für die Schweiz. Und eigentlich die Schweizer Gesellschaft, das sehe ich, ist polarisiert auch. Auf der einen Seite sehen wir den Sicherheitsbericht, der von der Armee eigentlich geschrieben worden ist. Und das ist eine fast mehr als eine Annäherung, das ist fast einen schleichenden Beitritt an die NATO, ohne das zu sagen. Informell, sehr nah, formell nicht Teil der NATO. Auf der anderen Seite haben wir die Neutralitätsinitiative, keine Sanktionen, nur diejenigen, die vom UNO-Sicherheitsrat beschlossen worden sind. Das heißt im Moment nicht, weil der Sicherheitsrat leider nicht funktioniert. Und eigentlich die Debatte oder die Spannung oder der Kampf oder der Krieg zwischen die NZZ und die Weltwoche ist eine Reflexion, spiegelt diese inneren Debatten, diese fast Identitätsfragen, die wir in der Schweiz haben. Und dass wir natürlich zu einem Höhepunkt kommen, als wir über die Neutralitätsinitiative abstimmen werden. Das ist die Schweiz. Jetzt, wenn ich Staatssekretär für Sicherheitspolitik gewesen wäre, wenn es mir das erlaubt gewesen wäre, hätte ich eine Sicherheitspolitik mit einer ganz klaren Priorität. Neutralität ja, aber bewaffnet und glaubwürdig bewaffnet. Das heißt, man muss die Armee besser ausrüsten, sodass wir der NATO und der EU sagen können, ja, Entschuldigung, Sanktionen können wir nicht und militärische Übungen und weitere Annäherung können wir auch nicht. Aber schauen Sie, wir haben eine glaubwürdige Armee, mehr glaubwürdig als fast alle unsere Nachbarn. Und unser Milizsystem ist...
Das ist aber auch nicht wahnsinnig schwer, also wenn Sie jetzt da in bestimmte Nachbarländer schauen.
Eben, ich da aber wir hätten sagen können, wir sind kein Loch in der Mitte von Europa. Und wir sind kein Loch. Weil diese ganze Diskussion über Annäherung an die NATO, es hat nichts zu tun mit der Realität der Bedrohung. Wir wurden so viel unter Druck gesetzt, weil wir eben zuerst die Sanktionen nicht übernehmen wollten, weil wir nachher unser Kriegsmaterial, unsere Waffen nicht direkt oder indirekt an die Ukraine liefern wollten, dass wir unter Beschuss wurden von gewissen europäischen Ländern und als Gegenreaktion, aber meiner Ansicht nach emotional und ohne wirklich richtig strategisch zu denken, war, wir sagen, wir nähern uns an NATO und wir machen alle Dinge, um NATO und unseren Nachbarn zu gefallen. Mhm. Aber ohne wirklich strategisch zu denken, die um uns, um mein Lieblingswort von Däniker zu benutzen, um uns selbst zu behaupten, hätte man sagen, Entschuldigung, wir sind ein unabhängiges Land, das sind wir, aber wir sind eine glaubwürdige Kraft mitten in Europa und wir schützen auch die Sicherheit von Europa zusammen.
Wenn ich da
ich möchte noch bitte, etwas beifügen, wenn ich darf.
Bitte.
Es gab der Sicherheitsbericht von dieser Sicherheitskommission. Es gab auch einen Nationalrat, Sozialist, aus dem Jura, der diese Kommission verlassen hat, ja, aus Protest. Und er hat gerade auch ein Buch geschrieben, nur auf Französisch leider, aber ich würde auch gerne ein bisschen Werbung machen für diesen Nationalrat, weil er kennt die Sache sehr gut und das Buch ist sehr gründlich. Sein Name ist Pierre-Alain Friede. Es gibt nur zwei Nationalräte aus dem Jura, ist einfach zu finden. Und das Buch heißt, wieso die russischen Tanke, wieso die Schlacht vom Rhein nicht stattfinden werde. Also ich möchte auch darauf aufmerksam machen, weil das zeigt auch, dass es diese beiden Optionen, die wir irgendwann zu entscheiden haben.
Wenn wir
noch ein Wort über die Neutralität.
Ja, ich wollte Ihnen dazu noch eine Frage stellen. Ja.
Ja.
Ja, also wir können gerade überleiten.
Über die bewaffnete Neutralität. Das ist eine Pflicht, die die Schweiz hat, als neutrales, permanentes, neutraler Staat. Die hat die Pflicht, sich zu bewaffnen. Sie muss sich verteidigen können. Das ist eine Pflicht, die es im Recht in der Haager Konvention gibt. Na, jetzt die Frage ist, wie müssen wir uns waffnen wie Nordkorea? Das heißt mit Nuklearwaffen und taktischen oder genügt das, was wir jetzt haben, oder müssen wir noch aufstocken die Waffen etc. Das ist eine ganze Diskussion, die wir haben über die Initiative, über die Neutralität, die zum Volk kommen wird. Die Differenz, die ich sehe. Die Sanktionen, die Schweiz hat immer die Sanktionen übernommen, die von der Sicherheitsrat
verabschiedet wurden.
Dezidiert waren. Mhm. Aber jetzt, der Sicherheitsrat kann nichts mehr dezidieren, weil das Vetorecht der Großmächte und er dezidiert nicht mehr. So, das ist wirklich ein Problem, aber Sanktionen, wenn wir keine Sanktionen, ich meine, übernehmen würden, wenn der Sicherheitsrat nicht dezidiert, haben wir bis jetzt immer die Sanktionen von unseren Nachbarn, USA oder EU, übernommen. Warum? Weil die Schweiz ist vielleicht kein politischer Großmacht, aber schon wirtschaftliches Bedeutung. Und wenn wir die Sanktionen, keine Sanktionen oder keine Maßnahmen übernehmen werden, dann werden wir eine Umgehungsplatz sein für die Sanktionen der anderen. Darum haben wir immer die Sanktionen, traditionell seit den 90er Jahren haben wir immer die Sanktionen der EU übernommen, wenn der Sicherheitsrat nichts entschieden konnte. Das ist der Grund. Und ich habe Herrn Blocher gesagt, ja, Ihre Initiative, wenn wir keine Sanktionen übernehmen können von den anderen, außer die von dem Sicherheitsrat, dann ist Ihre Initiative ein Businessplan. Es würde so ein Vorteil für die Schweizer Wirtschaft sein. Und wir würden, schlimmer, Partei nehmen. Wenn wir keine Sanktionen genommen hätten gegenüber Russland, die Sanktionen der EU nicht übernommen hätten, dann hätten wir Partei für Russland genommen. Und da würden wir nicht mehr neutral sein.
Also da gibt es ja vielleicht ein kleiner
Punkt. Nein, das ist klar. Ja, ja. Wir würden nicht mehr neutral sein. Wir würden Partei für eine Partei, Kriegspartei nehmen.
Das ist ja ein interessanter Punkt. Ich habe das übrigens auch schon mit Herrn Blocher besprochen. Und er würde jetzt und er ist jetzt nicht hier, er würde jetzt erwidern und würde sagen, nein, denn die Schweiz hat eigentlich immer die Tradition gehabt des sogenannten Courant Normal. Also wenn wir die Sanktionen nicht mitmachen, der EU gegen Russland, darf die Schweiz aber auch nicht jetzt profitieren. Das heißt, sie darf ihr Geschäft mit Russland nicht vergrößern.
Das haben wir gemacht in 2014.
Und glauben Sie, funktioniert das oder funktioniert
nein,
das
haben,
nicht?
Wir haben das nur nicht Sanktionen genannt, aber nur Maßnahmen genannt. Mhm. Sie können das heißen, wie Sie wollen. Also ich meine, das Punkt ist nicht ein Umgehungsplatz, genau. Plattform für andere zu sein. Sonst würden wir ein Problem, wirklich ein großes Problem haben.
Bevor wir in die Diskussion öffnen, möchte ich noch ganz kurz ansprechen, ein Thema, aber da vielleicht versuche eine kurze Antwort. Thema Nahost, da ist ja jetzt die große Diskussion und auch vielleicht mit der Neutralität zu sehen, da hat das Parlament entschieden, wir streichen die Gelder für diese UNO-Organisation, die den Palästinensern hilft, diese UNRWA. Und das ist ja ein großes umstrittenes Thema. Diese UNRWA ist ja ein Palästinenserhilfswerk und da gibt es den Vorwurf von Israel, das ist eigentlich eine verdeckte terroristische Organisation, die verbreiten Propaganda gegen Israel, da seien auch Mitarbeiter der UNRWA, hätten sich an diesen Terroranschlägen mitgemacht und deshalb streicht man ihnen das Geld, das hat man entschieden. Auf der anderen Seite, ich habe vor 2 Tagen mit dem früheren ägyptischen Außenminister gesprochen, er sagt, diese Doppelmoral des Westens ist nicht mehr auszuhalten. Ja, da werden Tausende von Palästinensern abgeschlachtet, da werden Frauen ermordet. Er verurteile auch die Hamas, er fände das auch ein schlimmes Verbrechen. Aber der Westen und vielleicht eben auch die Schweiz als Teil des Westens habe in der arabischen Welt komplett die Glaubwürdigkeit verloren. Aber wie beurteilen Sie das mit UNRWA und die Glaubwürdigkeit des Westens, die Glaubwürdigkeit der Schweiz in Israel?
Mit der UNRWA, alle Staaten außer USA und die Schweiz haben die Hilfe an der UNRWA wieder aufgenommen. Nach den Berichten von der ex-französischen Außenministerin Colonna, die hat gesagt, und es war auch eine interne Audit von der UNO, die haben gesehen, dass 7 oder 9 Personen von der UNRWA wurden licenciert und hätten etwas zu tun gehabt mit dem Massaker am 7. Oktober. Sie müssen verstehen, dass
Tausende Mitarbeiter in Gaza. Also fast so viele wie in der Europäischen Union.
Und man hat gehört, es gibt Alternativen zu UNRWA. Ja. Wir verstehen alle, dass etwas passiert in Gaza. Und die Leute, die brauchen Hilfe etc. Die brauchen Schulen, die brauchen, was sie wollen, die brauchen viele Hilfe, humanitäre Hilfe. Und man hat gehört, die IKRK konnte diese Arbeit aufnehmen oder die HCR, l'Organisation pour les Réfugiés. Ja. IKRK hat gesagt, nein, wir können das nicht, wir haben nur 100 oder 200 Mitarbeiter drin in Gaza. Les Réfugiés, die sagen, l'Organisation des Nations Unies pour les Réfugiés sagt, nein, wir können diese Arbeit, wir haben das Mandat der UNRWA nicht, wir können die Arbeit der UNRWA nicht tun und es gibt keine Alternative zu UNRWA. Und wie verstehen Sie, dass alle Länder, alle Geberländer ihre Contribution, ihr Geld wieder zurückgegeben haben? Und nicht die Schweiz. Also ich schäme mich, wirklich.
Ein großer Fehler. Wie sehen Sie das, Herr Ruch? Ja.
Na, ganz genau. Ich könnte stundenlang darüber reden. Philippe Lazzarini, der Chef der UNRWA, für diejenigen, die interessiert sind, kommt im November nach La Chaux-de-Fonds im Club 44. Und da wird er einen ganzen Abend über UNRWA reden können. Ich glaube, um das zu vertiefen, wäre das richtige Ort. Ich will nur eines sagen. 2020, als ich Botschafter in Israel war, habe ich einen Bericht geschrieben auf Anfrage des Bundesheers über die Beeinflussungsoperationen der Regierung Israels in der Schweiz. Und was ich habe vieles geschrieben, so also vieles eine Seite oder so. Aber was ich geschrieben habe damals, war unter anderem Zielpublikum Parlament, Instrumente, gewisse israelische NGOs wie UN Watch und NGO Monitor. Und was sind die Absichten? Halten der Finanzierung der UNRWA, Verbot der Hamas und noch einige weitere Punkte. Und ich hatte damals diesen Bericht als eine Warnung geschrieben. Ich hatte nicht gedacht damals, dass ich eigentlich ein Szenario geschrieben hatte. Mhm.
Ist die, vielleicht das noch ein letzter Punkt, das ist ja etwas Interessantes, wenn man sich in der Schweiz, aber vor allem jetzt auch in Deutschland bewegt, sehen wir fast jeden Tag Nachrichten von so Messerattacken. Und jetzt habe ich mit einem Mann aus der Sicherheit da gesprochen und der hat mir gesagt, ja, das Problem sei, es sind natürlich sehr viele Leute muslimischen Glaubens eingewandert, jetzt nach Deutschland mit der Migrationspolitik und der Nahostkonflikt, der finde jetzt auch hier statt. Und glauben Sie, dass eigentlich dieser ganze Nahostkonflikt jetzt, die Art und Weise, wie Israel hier, und ich muss ehrlich sagen, ich bin da hin und her gerissen, ich verstehe auch Israel. Ich sage, wenn du so einen Terrorangriff hast, was willst du denn machen, wenn diese andere Organisation in den Wohngebieten ist? Das ist ja eine auch schreckliche Situation für Israel. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch nicht, dass Tausende von Zivilisten, Frauen, Kindern da einfach abgeschlachtet werden, auf Deutsch gesagt. Also ganz schlimm. Wird das eigentlich in Europa den Terrorismus wieder verstärken? Weil natürlich in der arabischen Welt wird man sagen, ja, ihr helft alle Israel, ihr seid alle auf der Seite von Israel, also kommen wir mit dem Krieg der Verzweifelten, mit dem Terrorismus zu uns. Also ist dieser Nahostkonflikt für uns eigentlich auch eine Bedrohung, dass immer mehr Terroristen kommen? Was glauben Sie da? Ist das eine realistische Betrachtung?
Also, ja, was meinen Sie? Also, erstens, der Krieg im Nahen Osten hat nicht am 7. Oktober begonnen. Und ich meine, die Geschichte ist lang. Für mich originelle Sünde.
Ursünde.
Ursünde ist, dass wir, also nicht Frau Kalmire, aber dass der Westen die demokratischen Wahlen in Palästina von 2006 nicht anerkannt hat. Weil das war die Gelegenheit, dieses Terrorismus zu Ende zu bringen. Zweitens, das ist noch schlimmer, was Sie sagen. Es ist nicht nur israelische Ziele, die angegriffen sind, aber sogar jüdische. Eigentlich, was passiert heute in Palästina und Israel, ist so erhöht das Risiko und die Bedrohung für Juden und Jüdische.
Auch in Europa und überall?
In Europa und auch im Westen eigentlich, meistens im Westen. Und das ist schlimm, weil viele Juden, insbesondere in Amerika, die sprechen auch gegen diese Politik von Netanyahu in Palästina. Dritter Punkt. Also natürlich wird es sicher zu mehr Vorfällen kommen, leider. Und natürlich müssen unsere Dienste viel vorsichtiger und viel mehr überwachen von diesen Leuten, die eben ein Risiko darstellen können. Aber ich muss etwas sagen. Hamas hat nie ein terroristischer Akt außerhalb von Israel und Palästina gemacht. Als Hamas versteht sich als eine Befreiungsbewegung, Mouvement Libération Nationale, und es gab noch nie einen Terrorakt der Hamas in Europa oder in Amerika oder anderswo.
Eine Anschlussfrage an Sie, Frau Bundesrätin. Neutralität. Muss die Schweiz im Nahostkonflikt neutraler werden, um die Gefahr des Terrorismus in der Schweiz kleiner zu machen?
Das haben wir versucht. Wir haben ein Opportunitätsfenster gehabt. Das war in meiner Amtszeit. Wir haben versucht, wir haben die Zwei-Staaten-Lösung verteidigt. Wir haben die Genfer Initiative oder die Genfer Abkommen unterstützt. Das war ein Abkommen zwischen den Zivilgesellschaften von Palästinien und von israelischen Seite. Und wir haben Lösungen vorgestellt für die Flüchtlinge, für Jerusalem, für den Status von Jerusalem, für die Kolonien in Cisjordanie. Und wir haben versucht, den Hamas mit dem Fatah, das sind die zwei palästinensische Bewegungen, zusammenzubringen, um diese Lösung machbar zu machen. Das heißt, zwei Staaten, ein palästinensischer und ein israelischer. Mhm. Länder, die in Harmonie zusammenleben in dieser Region. Das ist ganz klein Stück von Erde. Und das ist nicht geschehen. Warum? Weil die westlichen Länder haben immer gesagt, oh, es werde von sich selbst lösen. Ne? Okay, es gibt Incidents, es gibt Probleme, aber das wird. Die haben den Poussière unter dem Teppich
gekehrt.
Ja, indem sie immer gesagt haben, die Zwei-Staaten-Lösung ist die politische Lösung, die wir wollen. Und die sagen das immer noch. Und jetzt, was sehen wir? Der israelische Regierung, ich spreche nicht von Israel, ich spreche von Netanyahu und der israelischen Regierung. Man sieht ganz klar, dass mit dieser Krieg in Gaza, die wollen diese Zwei-Staaten-Lösung nicht. Die wollen, wir wissen ja nicht, das ist sehr unklar, was Netanyahu will, aber wahrscheinlich ein einziger Staat, und was wir nicht wissen, ob die Palästinenser oder die Israeler in einem einzigen Staat im Gleichgewicht zusammenleben zu können. Das wissen wir nicht. Aber das ist die Lösung, die auf dem Terrain jetzt gemacht wird, langsam aber sicher. Und Sie sehen, die USA, die sprechen immer die haben immer noch im Mund die Zwei-Staaten-Lösung. Und ich glaube, am Ende, die Amerikaner entweder haben keinen Einfluss auf die Netanyahu-Regierung, weil die konnten etwas da tun, um die Zwei-Staaten-Lösung zu fördern und zu implementieren. Ich frage mich, ob sie das richtig wollen. Aber wie gesagt, von Herrn Ruch, vor die US-Wahlen wird nichts geschehen in der Region. Das ist traurig, aber das ist so.
Es gibt noch ich möchte nachher die Diskussionsrunde öffnen. Es gibt ja noch eine andere Großmacht, die ja immer größer und mächtiger wird und wirtschaftlich stark. Und diese Großmacht ist übrigens auch hier in diesem Saal vertreten. Und das ist China. Und da vielleicht nur ein Satz. Ist am Schluss China ein Land, das in seiner neuen globalen Rolle hier als Friedensstifter irgendetwas bewegen kann? Oder ist das unmöglich?
Ja, ich glaube, China könnte etwas bewegen, weil China hat das Ohr von Russland und das Ohr von alle Länder, die da. Also die ist Mitgliedstaat der BRICS und des globalen Süden. Und könnte sie etwas tun.
Sehr interessant sein.
Aber wir hätten
bitte
auch etwas tun können. Wir haben etwas auch beigetragen mit der Zwei-Staaten-Lösung. Alle Lösungen sind auf dem Tisch. Man muss nur der Wille haben, um sie umzusetzen. Aber die Schweiz, noch einmal, ist kein politischer Großmacht. Aber die kann viel bewegen, auch wenn sie am Ende die Großmächte braucht, um ihre Lösungen zu implementieren.
Ja, und wir sind das Land, wenn wir neutral sind, wo auch verfeindete Parteien wieder miteinander reden können. Ja. Und da ist auch viel. Jetzt aber, wir haben ein bisschen länger diskutiert, weil es so interessant ist, lehrreich. Also für mich war das jetzt sehr, sehr spannend und neue Facetten. Bitte Fragen aus dem Publikum. Ich möchte Sie aber bitten, eine kurze Frage zu stellen, kein Referat zu halten, und auch Frau Bundesrätin muss eben schon relativ bald, in 15 Minuten, habe ich ihr versprochen, pünktlich aus dem Saal. Herr Mörgeli hat das Mikrofon, das gibt er nicht aus der Hand. Er hat den Auftrag, sonst werden nämlich diese Mikrofone, die verschwinden immer. Bitte, ja, wer möchte eine Frage stellen?
Hinter Sie, Herr Mörgeli, gibt es einige.
Ja. Also, tja. Mein Name ist Michelangelo Danella und Ich bin Schweizer Bürger, aber aus Italien, ja? Hierher gekommen in dieses Land. Es wurde heute wenig von, nur ganz kurz, vom Frieden geredet. Nun, meine Frage ist, welche Absichten hat der Westen, USA, eigentlich an dem Ganzen? Geht es um Ressourcen? Hat man nie davon gesprochen. Denn nichts geschieht ohne Grund. Es hat immer einen Beginn. Und das Assoziierungsabkommen 2014 hätte ja niemals die EU machen sollen. Gut, meine Frage definitiv, wie sind die Absichten vom Westen? Denn wenn da mal Klarheit ist, denn es ist sonst immer nur einseitig geredet worden, ja. Ich bin nicht für die oder die, sondern um Frieden zu herrschen. Und da geht es nur, wenn man so viele Milliarden für Krieg ausgibt, kann man auch so viele Milliarden...
Die Frage ist klar, vielen Dank. Was ist das Interesse der Amerikaner? Wir können es ein bisschen ausweiten. Was machen eigentlich die Amerikaner heute? Sie bezeichnen zum Beispiel die Schweiz über ihren Botschafter als das Loch in der Mitte eines Donut.
Ja,
aber das ist jetzt also. Aber gut, was ist das Interesse der Amerikaner, Frau Bundesrätin?
Ja, die wollen, dass wir uns annähern von den USA und von der NATO. Das ist ganz klar.
Das ist haben Sie das auch gemerkt als Außenministerin, dass die Amerikaner Druck gemacht haben auf Sie?
Nein, ja und nein. Wir haben immer, ich habe mehrere Mediationen geführt zwischen Armenien und Türkei, zwischen der Iran und die P5+1, die Sicherheitsmitglieder der UNO und Iran. Und da haben wir immer, also die Amerikaner sind sehr präsent in der Weltgemeinschaft und die versuchen immer, ihre Meinung durchzubringen. Aber wir haben als neutrales Land immer, als wir wollten, verhandelt, aber immer sie informieren. Immer, immer, immer. Die EU, die USA, Russland, die Großmächte haben wir immer über alle die einzigen Schritte, die wir unternommen haben, haben wir sie informiert. Mhm. Weil, wie gesagt, die Schweiz ist kein Großmacht. Die kann vieles tun. Wir wurden gedankt von Obama, wir wurden gedankt von den russischen Präsidenten, wir werden gedankt für unsere... Wir haben sehr gute Diplomaten, die wissen, wie man verhandelt. Wir haben Methoden, wir wissen, wie wir das tun können. Wir sind neutral. Und wir haben ein großes Vertrauen von alle Länder in der Welt.
Herr Ruch, und was ist das Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika? Zugespitzt formuliert, die Amerikaner sind für mich eigentlich immer in der Jugend, das sind die Helden. Die Helden, die den Zweiten Weltkrieg beendet haben, die sind hierher gekommen. Und in den letzten Jahren bin ich ein bisschen skeptischer geworden. Ich ertappe mich dabei, das amerikanische Powerplay nicht immer als so wahnsinnig segensreich für die Welt zu betrachten. Aber was ist da Ihre Meinung? Was wollen die Amerikaner heute?
Es geht um Macht. Die Amerikaner wurden ganz schlimm geschwächt nach Irak bis zu Afghanistan 2021. Man hat vergessen, was es für eine Erniedrigung war, wenn die Amerikaner nach 4 Trillionen Dollar, 4 amerikanische Präsidenten, einige Hunderttausende von Toten, die Taliban von den Taliban ersetzen haben. Das war nicht gerade ein Erfolg. Die wurden sehr geschwächt. Ukraine hat sie die Gelegenheit gegeben, wieder als Leader der freien Welt zu erscheinen. Also es geht um Macht. Und schauen Sie einmal auf dem Internet die Geografie der militärischen Basen im Ausland. Und da werden Sie verstehen, worum es geht. Ich bin nicht mehr sicher von der Anzahl, ich glaube etwa 600 oder so im Ausland.
Aber 811.
Danke. aber es ist etwas anderes. Ideologie. Irgendwie gibt es immer noch in Amerika diese Mentalität der Gründer von Amerika, die gedacht haben, ja, wir müssen der Licht der Welt sein, nicht wahr? La Statue de la Liberté. Und irgendwie denken sie immer noch, sie müssen ihr Modell in die Welt streuen, Also Demokratie, Menschenrechte, Freedom of Expression, Ausdruckfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter. Und die sind auch überzeugt, dass die ganze Welt will eigentlich wie die Amerikaner leben. Haben sie recht oder nicht, das ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, dieser ideologische Faktor wird auch benutzt, um ihre Macht auszuüben in der Welt.
Weitere Fragen bitte aus dem Publikum. Eine Dame vielleicht zur Abwechslung.
Guten Abend, wohl. Mein Name ist Ex. Je suis aussi du Valais. Ich möchte fragen, wenn hier in diesem Saal jetzt Präsident Putin hier anwesend wäre, was würden Sie ihn fragen? Danke.
Wenn jetzt Herr Präsident Putin überraschend durch diese Türe hineinkäme, im Glauben, er sei da an seinem großen Tisch im Kreml und plötzlich ist er bei uns. Wir bitten ihn auf die Bühne. Was würden Sie ihn fragen, Frau Kalmire, Herrn Putin?
Was würde ich ihn? Ich kenne ihn. Ich habe ihn mehrmals getroffen. Und wir haben lange.
Sind Sie eine Putin-Versteherin? Verstehen Sie, was er will?
Ich verstehe ihn. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber ich kann sehen, dass es kein verrückter Mann ist.
Und was würden Sie ihn fragen?
Der ist sehr rationell. Er hat eine Strategie, eine Logik und er versucht, ihnen davon zu überzeugen. Ich habe mich gestritten
mit ihm. Was würden Sie ihn fragen, wenn er jetzt hier
ist? Was würde ich ihn fragen? Ja. Was erwarten Sie von der Ukraine-Krieg? Was ist Ihr Ziel?
Was würden Sie, Herr Ruch, wenn jetzt Herr Putin, das wäre hochinteressant, also wir fragen das nächste Mal,
also ich kenne seinen diplomatischen Berater Ruschakow, er war da mal Botschafter.
Aber was ist die entscheidende Frage, die man ihm heute stellen muss?
Wann ist das Schachspiel fertig? Weil die Russen sind Schachspieler und was ich sehe von Putin seit 20 Jahren, ist ein Schachspiel. Und er hat in einer sehr schwachen Position angefangen, 2001. Und er hat immer versucht, die Fehler von seinen Opponenten, es ist nur ein Opponent im Schach, Amerika, zu benutzen, um seine Konilepion, seine Stücke, seine zu bringen. Syrien ist typisch. Und jetzt, Ukraine eigentlich war unmittelbar nach Afghanistan. Ich glaube, er hat falsch eingeschätzt, dass die Amerikaner nach Afghanistan nicht mehr die Ressourcen hätten, um diesen Gegenangriff, um wirklich kräftig gegen diese Invasion zu kämpfen. Also die Frage ist, wann ist das Schachspiel fertig?
Ja. Also ich würde ihn fragen, wenn er hierher kommt, würde ich ihn fragen, warum haben Sie diesen Kapitalfehler gemacht des Einmarsches in die Ukraine, inklusive Kiew, wo Sie doch bisher in Ihrer ganzen Präsidentenzeit eben wie ein Schachspieler oder ein Pokerspieler Ihre Ziele zum Teil mit größerer Zurückhaltung erreicht haben. Warum eigentlich dieser Fehler? Jetzt stecken Sie in einem Krieg. Und die zweite Frage müsste vielleicht lauten, wieso ist Russland so unfähig, seinen eigenen Standpunkt darzulegen? Warum kommen Sie mit Neonazis in Kiew und all diesen Begründungen, wo jeder glaubt im Westen, der hat Long-Covid, der ist zu lang in seinem Bunker gesessen, der hat, ich kenne die Geschichten über natürlich die Rechten und so weiter in der Ukraine, aber das wäre interessant. Also wir versuchen ihn das nächste Mal einzuladen. Vielen Dank für Ihre Frage. Was für weitere Fragen haben wir noch
Runde? Ich würde nicht Russland so unterschätzen, indem Sie sagen, Sie haben ein großes Fehler gemacht, etc.
Ja, da kann er sich ja wehren dann.
Nein, aber ich würde Sie nicht unterschätzen, weil die sehen langfristig, vielleicht haben Sie da einen Fehler gemacht, aber Sie sind fähig, Ihren Standpunkt zu vertreten. Sehen Sie mit dem globalen Süden, sehen Sie mit dem BRICS, die haben unsere Welt in zwei Fragment gemacht jetzt. Wir haben einerseits der Westen, andererseits wir haben den, was wir nennen, den globalen Süden. Das ist geschehen seit dem Ukraine-Krieg. Das haben wir gesehen. Wahrscheinlich wurde das schon vorbereitet. bereitet vorher. Aber jetzt sehen wir das ganz klar und sagen Sie nicht, dass Sie unfähig sind, Ihre Standpunkt zu vertreten. Das ist gefährlich, das zu sagen.
Okay, gut. Also ich habe nur gesehen, als eben der Tucker Carlson das Interview gemacht hat mit Putin, dann haben Sie nachher haben Sie Putin gefragt, ja, wie war das Interview mit Tucker Carlson? Und dann hat er gesagt, ja, das waren ja alles so lauwarme, harmlose Fragen. Und deshalb habe ich mir jetzt eine ganz kritische Frage vorgenommen. Also bitte, weitere Fragen aus dem Publikum.
Ich habe eine Frage an Frau Galmire. Und zwar, Sie haben zu Beginn erwähnt, dass die BRICS oder die Multipolarität in der Welt keine stabile Weltordnung wäre. Wie stellen Sie sich eine Weltordnung vor? Mit wie vielen Polen oder überhaupt? Und dann noch vielleicht zwei, drei kurze Kommentare.
Nein, Entschuldigung, Frau Galmire muss eben jetzt dann gleich gehen. Vielleicht nur ganz kurz im Stichwort die Antwort. Was ist das Wichtigste für eine stabile Weltordnung? Wie stellen Sie sich eine stabile Weltordnung in der Zukunft vor?
Ja, für eine stabile Weltordnung brauchen wir auf dem europäischen Kontinent eine Art, sagen wir, es gibt einen Waffenstillstand oder eine Friedensverhandlung zwischen, also der Krieg in Ukraine würde fertig sein, aber das würde nicht die Sicherheit Europa noch garantieren. Wir müssten noch eine Art Helsinki 2 oder für den globalen Sicherheitsagreement für den europäischen Kontinent verhandeln, weil wir können ja nicht so bleiben und sagen, okay, Waffenstillstand oder Frieden für Ukraine, das ist genug. Nein, sonst haben die Recht, die sagen, ja, wir machen eine Friedensabkommen mit Ukraine und dann wird Putin wieder beginnen. Mhm. Dann müssen wir jetzt Sicherheitsgarantien für den europäischen Kontinent. Und ich würde sagen, das ist endlich Zeit, weil das Europakontinent ist am Streiten seit Jahrhunderten. Wir haben nie Frieden auf diesem Kontinent. Und da müssen wir die Sache in den Händen nehmen. Und das ist eine Schande, dass der Multilateralismus nicht mehr Einfluss. Eine neue Weltordnung muss gedacht werden.
Multipolar.
Die UNO-System muss reformiert werden, mehr Stimmen am Süden geben, mehr Anerkennung an diesen. Wir waren zu arrogant und wir haben die nicht zugehört. Und jetzt, ja, gibt es, was es gibt. Aber wir müssen.
Fulminant, ein allerletzter Punkt, nur in einem Satz. Wir haben über viele finstere Sachen gesprochen, negative Sachen. Eine gute Nachricht. Was ist der Lichtblick? Was ist das Positive, was wir heute sehen? Wo ist der Lichtblick?
Ja, das Positive für die Schweiz. Uns geht es gut.
Herr Ruch, wo ist der Lichtblick?
Also, ich sehe viele Innovationskräfte und junge Leute, die richtig denken.
Die Jugend als Hoffnungsträger. Meine Damen und Herren, Frau Bundesrätin, Herr Ruch, ganz herzlichen Dank. Ein Riesenapplaus für die Bundesrätin. Sie muss gehen. Den Blumenstrauß schicke ich Ihnen nach Genf. Sie können ihn mitnehmen. Oder sollen wir? Nein, nein. Wir bringen Ihnen mit einem Postillon d'amour nach Genf, weil damit Sie nicht mitreden müssen. Ganz herzlichen Dank. Sie haben jetzt noch die Gelegenheit, Bücher zu beziehen und vielleicht noch ein paar Worte zu wechseln, auch mit unserem verbliebenen Gast, Herrn Ruch. Nochmal ganz herzlichen Dank auch Ihnen fürs Kommen. Hochinteressant. Die Diskussion geht weiter. Es bleibt faszinierend. Merci.